Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
Durch den Podcast führen Sie wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine Kollegin Anja Ringel ist unsere Wirtschaftsredakteurin beim Fachmedium Produktion. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und digitale Transformation.
Gerade gehört haben Sie Julia Dusold. Sie ist vor allem zuständig für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungs- und Zukunftstechnologien, unter anderem die Quantentechnologie.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Michael Förtsch. Er ist CEO des Quantentechnologieunternehmens Quant. Hallo Michael, willkommen bei Industry Insights.
Hallo zusammen, freut mich, dass ich hier sein darf.
Freut uns auch. Mit Michael wollen wir heute über diese drei spannenden Themen sprechen. Erstens seinen schon interessanten Werdegang. Zweitens, was an Quantentechnologien inklusive denen von Quant so besonders ist. Und drittens, wie die Industrie von Quantentechnologie profitieren kann. Und wir geben auch ein paar spannende Beispiele. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Michael auf diese Themen genauer einzugehen.
Michael, du hast ursprünglich Mathematik und Physik auf Lehramt studiert. Auf den fachlichen Werdegang werden wir später noch eingehen. Jetzt zunächst, merkt man deinem Führungsstil dann das Lehrersein an? Und wenn ja, woran?
Zum Start gleich so eine spannende Frage. Tatsächlich ist es, von dem Lehramtsstudiumgang profitiert man tatsächlich dadurch, dass man sich über generell die Didaktik mehr Gedanken gemacht hat, wie man in einem rein naturwissenschaftlichen, ob sich das jetzt in meinem Führungsstil widerspiegelt, müssen natürlich die Quantis beurteilen. Aber vielleicht mal prinzipiell zu der Philosophie bei Quant. Bei uns herrscht tatsächlich die Philosophie, dass man eine Selbstorganisation schafft, bei der der Einzelne einen hohen Grad an Mitbestimmung im Unternehmen hat, was allein schon dem geschuldet ist, dass wir eine wirklich sehr, sehr komplexe Technologie entwickeln und es aus unserer Überzeugung heraus keinen einzelnen Menschen gibt, der das in Summe überblickt. Das heißt, jeder hat seinen Beitrag und jeder muss dementsprechend auch Gehör finden können, um diese Technologie und damit auch die Firma nach vorne zu bringen.
Auf alle Fälle schon mal spannend. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer und wir dich ein bisschen besser kennenlernen, haben wir wie immer auch noch etwas vorbereitet. Viele kennen das vielleicht schon aus einer der anderen Folgen. Falls nicht, erklärt Julia mal, was wir jetzt meinen.
Also es geht um Entweder-Oder-Fragen, die wir vorbereitet haben und ein bisschen auf dich zugeschnitten haben. Und du musst dich ganz schnell einfach für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Anja legt jetzt mit den ersten Fragen los.
Du kommst ja aus Franken, arbeitest inzwischen aber in Stuttgart, Bayern oder Baden-Württemberg?
Beides.
Für mich als Fränkin eine wichtige Frage, FC Nürnberg oder Greuther Fürth?
Ganz klar der Club.
Sehr gut. In Stuttgart, Porsche Museum oder Carl Zeiss Planetarium?
Carl Zeiss Planetarium.
In der Freizeit, Wandern oder Radtour?
Radtour.
Eine Frage, die wir allen Gästen stellen, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Erst mehr Geld, um dann mehr Freizeit zu haben.
Dann mache ich mal weiter. Jobticket oder Dienstwagen?
In meinem Leben tatsächlich aktuell der Dienstwagen, würde aber gerne lieber sagen Jobticket.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
KI oder Quantentechnologie?
Ohne KI keine Quantentechnologie und ohne Quantentechnologie keine KI.
Okay. Supraleitende oder photonische Qubits?
Photonische Qubits.
Die war einfach. Jetzt wird's schwerer. Worin sehen Sie mehr Potenzial? In Quantencomputern oder in Quantensensoren?
Zeitlich gestaffelt. Erst die Sensoren, dann der Computer.
Danke, das war's auch schon. Da haben wir jetzt schon einiges erfahren und machen jetzt weiter mit dem ersten Thema.
Genau, wir haben es ja in der Eingangsfrage schon erwähnt. Du hast ursprünglich auf Lehramt studiert. Warum hast du dich denn dafür entschieden, dann in die Forschung zu gehen und anschließend dann in der Industrie ein Startup zu gründen?
Also das Spannende ist eigentlich, dass mein Leben immer dadurch, ich sage immer, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich hatte viel Glück und was ich relativ früh verstanden habe, ist, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und ich hatte durch das Lehramtsstudium glücklicherweise eine sehr gute Vorbereitung, das Angebot der Max-Planck-Gesellschaft annehmen zu können, eine Promotion im Bereich der Quanteninformationsverarbeitung zu machen. Das war damals aber keine Entscheidung gegen das Lehramt, sondern eher, ich finde es extrem spannend, ich habe die Fähigkeit dafür, mir erarbeitet, jetzt lass uns mal 5 Jahre eine Promotion machen. Und dann hat man angefangen, in der Grundlagenforschung Fuß zu fassen. Es waren wahnsinnig schöne Jahre, geprägt durch ganz tolle Kollegen, mit denen man Dinge erforscht hat, die die Menschheit vorher tatsächlich noch nicht gesehen hat, gerade im Bereich der Quanten. Viele Internationalität. Und dann gab es aber diesen Punkt, im Leben, wo man sich gefragt hat, okay, weiter forschen oder das, was man jetzt erforscht hat, wirklich in Produkte überzuführen, also sprich in etwas, was dann von jedem Menschen genutzt werden kann. Das war 2015, muss man sagen, da war die Welt vielleicht noch nicht ganz bereit dafür, da größere Beträge auch da rein zu investieren. Und deswegen gab es damals dann die Entscheidung oder beziehungsweise auch die Erkenntnis, dass man selber als Forscher aber vielleicht noch nicht der geborene Unternehmer ist. Das heißt, mir war dann klar, ich muss auch die andere Welt kennenlernen. Und das war dann die Entscheidung, dass ich 2015 mich für die Industrie entschieden habe, um erstmal zu lernen, wie tickt denn diese Welt. Und dann kam es 2018 zur Ausgründung.
Du warst ja zuerst bei Trumpf angestellt und dann hast du dich dazu entschieden, eben dieses Startup Quant auszugründen. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu? Also ich meine, der Plan war ja schon ein bisschen da offensichtlich, wie du gerade gesagt hast.
Genau, auch da wieder dieses Glück ist immer dann, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Die Geschichte ist wahr. Ich hatte damals als letzte Position bei Trumpf, habe ich den CTO der Firma Trumpf, Peter Leibinger, im Tagesgeschäft begleitet und meine Aufgabe war es zu überlegen, welche Möglichkeiten Trumpf hat, um im Zeitalter der neuen Quantentechnologie einzusteigen. Ich habe ihm einen Zweiseiter geschrieben, was man heute dann sagen würde, das war ein Business Case. Und er hat an den Rand geschrieben, Herr Fratsch, Sie müssen Ihre eigene Firma gründen. Ich investiere, Ausrufezeichen, wir reden. Und so kam es tatsächlich zur Gründung von Quant. Im Nachhinein betrachtet auch das wieder ein glücklicher Moment. Das passiert jetzt wenigen Menschen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war sozusagen wieder die Vorbereitung. Was ich tun wollte, wusste ich. Und es gab die Gelegenheit, dass jemand anderes einem die Chance dann gibt. Und das ist dann in Summe dann das Glück.
Und was unterscheidet denn jetzt die Gründung eines Startups aus einem etablierten Unternehmen wie Trumpf heraus von einer unabhängigen Gründung? Was sind denn da also die Vorteile gewesen oder wo gab es vielleicht auch Probleme?
Es ist ein bisschen die Rolle rückwärts, was man da vollführt. Man kommt aus einem etablierten Unternehmen, bei dem eingespielte Prozesse da sind und man gründet sich aus einem solchen Unternehmen aus. Bedeutet, für mich ist das so teilweise, es gibt diesen einen Fall, der seltsame Fall des Benjamin Button, wo ein Mensch eigentlich rückwärts durch sein Leben reist. Manchmal ziehe ich da ganz gute Parallelen zur Entstehungsgeschichte von Quant, weil wir am Anfang gerade bei der Ausgründung sehr gut definieren mussten, an welcher Stelle dann das Corporate keinen Einfluss mehr hat, beziehungsweise auch zu erklären, warum es gut ist, dass es an bestimmten Stellen bewusst halt keinen Einfluss mehr hat. Und Stand heute ist es so, dass wir als eigenständige Firma arbeiten zu 100% und sind auch von den Regeln her, haben wir Trumpf als Investor. Und das Spannende ist, Trumpf ist zum aktuellen Zeitpunkt unser einziger Investor. Auch das ist eine Einzigartigkeit. Und die Vorteile, die sich daraus ergeben, ich würde es jederzeit wieder so tun. Warum? In diesem Deep Tech Bereich hat man ohnehin sehr viel Mühen, sich um die Technologie zu kümmern. Wenn wir uns am freien Markt gegründet hätten, wenn das 2018 überhaupt schon möglich gewesen wäre, da war gerade die Venture Capital Szene auf eine Deep Tech Startup für uns nicht vorbereitet, dann geht aber auch sehr viel Zeit darauf, Stakeholder Management zu betreiben. Also sprich, die Menschen, die einem das Geld gegeben haben, glücklich zu machen, mit Informationen zu erzeugen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und je mehr solche Stakeholder man hat, desto mehr Zeit konsumiert ein solches Stakeholder-Management. Auch bei uns ist das im Vergleich dazu sehr einfach, weil wir einen Investor haben und dieser Investor von sich aus aber auch ein sehr hohes Maß an technologischem Verständnis mitbringt. Dementsprechend hatten wir in der Vergangenheit den Hauptfokus auf der Technologie und der technologischen Entwicklung, was gleichzusetzen ist, mit der Geschwindigkeit, und das ist am Ende des Tages das höchste Gut, das man in einem Deep Tech Startup hat, in möglichst kurzer Zeit eine Technologiereife zu erreichen, die dann in Produkte übergeführt werden können.
Gab es auch irgendwelche Probleme bei so einer Gründung?
Probleme gibt es immer. Es gibt vor allem die Erkenntnis, dass, wie formuliert man das geschickt, Die Probleme, die man bei einer Ausgründung aus einem Corporate heraus hat, ist genau diese Grenze zu ziehen, wo endet der Einflussbereich des Corporates. Was man dann irgendwann begreifen muss, jeder Mensch für sich handelt ja rational und in seinem Sinne oder in seinem Glauben immer im Sinne der Sache. Es gibt keine Menschen, die boshaft handeln, aber es gibt unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Und während man, wenn man frei am Markt ein Startup gründet, dann ist es ja so, dann ist man erstmal komplett auf sich alleine gestellt und eigentlich sucht man ja so ein Stück weit auch Guidance und Ankerpunkte, während man, wenn man sich aus einem Corporate ausgründet, ganz viel Guidance und Ankerpunkte hat, an die man sich halten soll, die einen aber in dem Moment eigentlich nur behindern. Und das aber in einem Dialog in beide Richtungen zu kommunizieren, warum es jetzt auch mal gut ist, einfach loszulassen. Machen wir so ein schönes Beispiel. IT-Infrastruktur. So ein Unternehmen beginnt ja, und wir haben tatsächlich dann gestartet, weil wir so definiert haben, wir hatten den leeren Raum, sind zu einem Elektroniklieferanten gefahren und haben uns 3 Laptops gekauft. Wir sind nicht ins SAP gegangen, haben auf bitte klicken und Freigabeprozess starten geklickt. Das war aber extrem wichtig, dieser Punkt, dass wir nicht an die IT-Infrastruktur eines Corporates angeschlossen waren, weil wir hätten mehr Personen gebraucht, um überhaupt diese Infrastruktur am Leben zu erhalten, wie wir am Anfang hatten, um das Thema zu treiben. Und das aber dann zu erklären, dass jetzt das eine gut fürs Corporate ist und absolut berechtigt und notwendig ist, wenn ich über 17.000 Menschen an eine IT anschließe, während wenn sich 3 Menschen gerade darum kümmern, ein Startup zu gründen, das andere halt völlig drüber ist.
Ist total egal dann eigentlich.
Genau. Ja. Und diese Dialoge zu führen, das würde ich im Nachhinein betrachten, das war eine Herausforderung, oder wenn man dann auch in Problemen sprechen möchte, war das eines der Probleme zum Start. Wir haben das aber tatsächlich relativ schnell gelöst, auch weil gerade in dem Familienbetrieb vom ersten Moment an ein Vertrauen in das Vorhaben und auch in mich als Person da war, dass man gesagt hat, okay, wir geben dem Herrn Fartsch und Quandt jetzt einfach mal Zeit, dass er sich beweist, und wir gucken in regelmäßigen Abständen, wie man es in Board-Meetings halt tut, aber auch in einem VC-Welt tut, drauf, ob das Unternehmen in die richtige Richtung läuft.
Das sind auf jeden Fall schon mal spannende Einblicke, und wir wissen jetzt, wie Quandt entstanden ist, und wollen jetzt darauf eingehen, an welchen spannenden Entwicklungen dein Unternehmen arbeitet. Kurz gesagt ist es Quantentechnologie. Ich gebe eine kurze Einführung für unsere Hörerinnen und Hörer. Solche Technologien nutzen die Effekte der Quantenphysik wie Superposition und Verschränkung. Wer dieses spezielle Verhalten der Quanten bzw. eben Qubits nutzt, kann völlig neue Arten der Berechnung oder Simulation nutzen. Beispielsweise können so Quantencomputer mehrere Rechenoperationen gleichzeitig durchführen, während das ihre klassischen Äquivalente eben nicht können. Das ist jetzt eine ganz kurze Einführung. Mehr Grundwissen über Quantentechnologien finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Webseite. Den Link finden Sie in den Shownotes. Michael, wir wahrscheinlich die ganze Folge mit dieser Frage füllen könnten. Nur kurz 2 bis 3 Sätze. Was fasziniert dich besonders an Quantentechnologie?
Das Spannende an dieser neuen Quantentechnologie, die wir jetzt seit 7 Jahren in der Produktentwicklung sehen, ist das, dass sie alle direkt auf etwas einzahlen, was wir im 21. Jahrhundert dringend nötig haben. Nämlich sie ermöglichen neue Technologien zur Generierung von Daten, zur Absicherung von Daten und zur Verarbeitung beziehungsweise zum Informationsgewinn aus Daten. Und das ist etwas, was das 21. Jahrhundert maßgeblich dominieren wird. Wie viel Informationen können wir aus der digitalen Welt ziehen, um unser Leben lebenswerter zu machen, um neue Produkte zu generieren? Und alle Quantentechnologien, egal welche Plattform, egal ob Sensorik, egal ob Security oder egal ob Computing, zahlen genau auf diese Gleichung ein. Das ist das, was mich am Ende des Tages an dieser Technologie so fasziniert.
Quandt arbeitet ja sowohl an Quantensensoren als auch an Quantencomputerchips. In beiden Bereichen basieren die Systeme auf photonischen Qubits. Warum setzt dein Unternehmen denn auf photonische Quantentechnologie?
Das hat was damit zu tun, dass die Photonik ein sehr elegantes Trägermedium ist, um Qubits bei Raumtemperatur entstehen und überleben zu lassen. Und das gleichzeitig hat das Wertversprechen, dass man Produkte bauen kann, die im Alltag eingesetzt sind. Wir brauchen keine aufwendige kryogene Technologie. Wir brauchen an der Stelle uns keine Gedanken darüber zu machen, ob das Qubit noch da ist, wenn wir hinschauen. Licht ist dazu ein ideales Trägermaterial. Und das ist der Grund, warum wir uns vom Start hinweg dazu entschlossen haben, dass die Photonik für uns das Wahlmedium ist, um Qubits zu generieren und mit ihnen zu arbeiten.
Genau, und damit baut ihr eben Sensoren und auch Chips. Zu den Sensoren kommen wir später noch, brauchen wir auch einige Beispiele. Jetzt wollen wir aber kurz über die Quantencomputer-Chips sprechen. Da arbeiten ja aktuell sehr viele Menschen oder Unternehmen daran. Was macht denn eure Variante besonders und was erhofft ihr euch davon?
Tatsächlich ist es so, zumindest stand unserem Wissen, sind wir die einzige Firma, die diese Technologie aus den eigenen Reihen heraus vom Chip bis zum Kunden denkt. Wir haben schon 2018 bei der Gründung angefangen, ein spezielles Chipmaterial zu entwickeln, was ideal dafür geeignet ist, die digitale Welt basierend auf Silizium mit der photonischen Welt, in unserem Fall Spezialmaterial Dünnschicht Lithium Neobat, zu entwickeln und basierend darauf dann photonische Chips zu bauen. Das gibt's in dieser Ausprägung weltweit nicht und wir sind da sehr analytisch an die Sache rangegangen. Wir haben gesagt, was braucht's, um einen hochperformanten Quantencomputerchip photonischer Natur zu ermöglichen? Welches Materialsystem ist dafür das geeignetste? Und dann hat sich damals die folgende Herausforderung ergeben. Die ganze Welt hatte dieses Material nicht in ihren Fabriken, also Foundries, Chip Factories, vorrätig. Und dann war der Pitch, den wir damals gemacht haben, okay, dann lass es uns selber tun. Während andere, auch Firmen, die sich auch mit Photonik auseinandersetzen, die setzen auf etablierte Systeme in den Foundries, die heute vorrätig sind. Das ist natürlich toll, weil man kann relativ schnell erste Erfolge feiern, aber man lebt immer in einer kompromissbehafteten Welt. Und wenn man auch eins aus der Quantentechnologie weiß, Fehler werden genau deswegen nicht verziehen, weil wenn das Qubit weg ist, kann man es halt nicht mehr kopieren. Man kann es nicht mehr zum Leben erwecken. Das ist dann unwiederbringlich gelöscht. Deswegen war es von uns von Anfang an so wichtig, da keine Kompromisse auch schon beim Chipmaterial einzugehen. Und das Spannende ist, jetzt kann man sagen, okay, war eine tolle Wette. Wo stehen wir heute? 5 Jahre später sind wir jetzt in der Lage, eine erste Pilotlinie aufzubauen, bei der wir aus den eigenen Reihen dann heraus diese Quantenchips bauen werden. Und das ist natürlich schon eine faszinierende Entwicklung, dass die Idee oder die Hypothese und auch die Wette, die wir vor 5 Jahren abgeschlossen haben, jetzt darin endet, dass wir eine Fabrik aufbauen mit einer Pilotlinie, bei der dann mit unter anderem können da auch andere Kunden ihre Chips dann auf unserer Linie einlassen.
Das ist auf jeden Fall toll aufgegangen dann. Und wann wird dann der erste Quantencomputer damit in Betrieb gehen?
Tatsächlich haben wir die ersten Quantencomputer schon am Laufen. Der Punkt ist aber, ich bin auch ganz offen, für mich stellt sich immer die Frage, wann werden wir den ersten Quantencomputer sehen, der einen echten, spürbaren Rechenvorteil dann liefert. Und da bin ich im Vergleich dazu, dass ich sehr optimistisch bin, dass wir auch nächstes Jahr wieder eine neue Generation unserer Quantencomputer rausbringen werden, vorrangig für den internen Gebrauch im Moment zugegebenermaßen, um daran zu lernen. Das gelingt uns schon sehr gut. Wo ich verhalten optimistisch bin, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre ein technologischer Durchbruch, aber nicht nur auf unserer Plattform gelingen wird, das dann wirklich diesen oft beschworenen Geschwindigkeitsvorteil liefert. Warum? Weil ein ganzes Ökosystem mitwachsen muss. Und das ist das, wo aus meiner Sicht noch viel mehr auf Forschung reingehen muss und wird. Nämlich, und das ist so ein Punkt, wenn ich ein Problem gewinnbringend auf einer Quantenmaschine, auf einem Quantencomputer platzieren muss, muss ich das Problem von sich aus neu denken.
Eben, es braucht ja auch andere Algorithmen dann und so, ne?
Genau, richtig. Und darum geht's auch. Die müssen quasi parallel mitwachsen. Und dazu ist es so ein Henne-Ei-Problem. Man braucht auf der einen Seite mal die Hardware, um mit der Hardware zu lernen, Kenntnisse daraus zu sammeln, neue Algorithmen zu schreiben, die Erkenntnisse aus den Algorithmen wieder zu nutzen. Das ist so ein Vor- und Zurückspiel, aber es ist so ein bisschen wie in der Halbleiterindustrie. Ich glaube, der erste klassische Computer war jetzt in seiner Rechenleistung auch dem vorangegangenen mechanischen Computer nicht zwangsläufig überlegen. Aber das Wichtige war, dass man erkannt hat, dass er überlegen sein kann in der Zukunft. Und dann hat man ihn konsequent weiterentwickelt.
Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind ja aus der produzierenden Industrie in Deutschland. Die fragen sich jetzt wahrscheinlich, und was soll uns das Ganze bringen? Deshalb die Frage an dich, wie kann die Industrie generell von Quantentechnologien profitieren?
Ich sage das jetzt nicht, damit es hier eine Produktshow oder sowas wird. Aber es ist tatsächlich so, von Hörensagen, glaube ich, hat noch niemand die Mehrwerte einer Technologie verstanden, sondern man muss dann tatsächlich sich aktiv mit dieser Technologie auseinandersetzen. Ich glaube, die erste Barriere, die man überwinden muss, ist, sich von dem Thema Quantum gar nicht so vordergründig irgendwie faszinieren zu lassen, sondern mit den Menschen zu reden oder mit den Firmen zu reden, die sich mit dieser Technologie auseinandersetzen und zu fragen, was ist denn der Mehrwert, den ihr mir versprecht? Und der Mehrwert, der lässt sich auch komplett ohne Qubit und irgendwelchen Hamiltonien erklären, sondern der ergibt sich einfach aus der Technologie heraus und lässt sich relativ einfach kommunizieren. Und dann muss jedes Unternehmen für sich bewerten, ob es an der Stelle eine Herausforderung, vielleicht ein ungelöstes Problem hat oder das am Horizont schon sieht. Und da bin ich sehr optimistisch, dass ganz viele Unternehmen dann von dieser neuen Technologie profitieren werden, egal ob Sensorik oder Computing. Und dann gilt es, sich eben in der Frühphase und dann auf diese Technologie einzulassen. Und das eben auch aus einer Industriesicht. Und ich kann das nicht stärker betonen, wer jetzt anfängt, hat später einen Vorsprung. Das ist das, woraus es im Moment gerade ankommt.
Klingt logisch, ja. Du hast gerade diesen Mehrwert angesprochen, dass er sich so leicht erklären lässt. Was ist er denn?
Also bei uns im Haus ist es ja so, bei Quant entwickeln wir 3 Sensoren und einen Quantencomputerprozessor. Und wenn man mal die Sensoren, vielleicht 2 exemplarische Sensoren nimmt, das eine ist der Partikelsensor bei uns. Ich kann jetzt die Quantengeschichte erzählen. Wir setzen dort Superpositionszustände ein und damit schaffen wir Mehrwert. Aber der eigentliche Kundenmehrwert liegt darin, dass dieser Sensor deutlich mehr Daten pro analysierten Partikel bereitstellen kann. So, das ist mal das. Jetzt habe ich dem Kunden aber eigentlich ein Problem wieder auf den Tisch gegeben, weil jetzt hat er auf einmal mehr Daten, aber er will ja Informationen. Und wir sind den Schritt eben weitergegangen mit dem System, dass wir aus diesem Mehr an Daten, dass dieser Sensor basierend auf seiner Technologie generieren kann, dann neue Informationen für den Kunden bereitstellen können. Beispielsweise, wir können die Größe bereitstellen, das kann andere auch. Wir können aber gleichzeitig die Geschwindigkeit eines Partikels bereitstellen und das mit derselben Messung. Das ist für viele Kunden schon hochgradig spannend, weil sie zum ersten Mal sehen, sie können ein Geschwindigkeitsprofil ihrer Partikel sehen, die durch unseren Sensor fliegen. Woran wir gerade arbeiten, ist jetzt aber, dass wir jetzt neuronale Netze mit diesem Mehr an Daten eintrainieren, um Formerkennung zu ermöglichen. Und Formerkennung auf einem Geschwindigkeitslevel, wie es heutige Kamerasysteme nicht können. Und da zeigen die ersten Ergebnisse bei uns in den Entwicklungslaboren tolle Erfolge, wo wir dann bestimmte Formen von Partikeln klassifizieren können und können sagen, es war rund, es war elliptisch, es waren Konglomerate, also zusammengeklebte Teilchen. Und das ist eine komplett neue Insight in das Thema Partikelmetrologie, was vor uns so nicht einfach zur Verfügung gestellt werden konnte. Und da hören wir schon jetzt aus den Kundenkreisen einen sehr hohen Zuspruch und ein hohes Interesse am Produkt. Und am Ende des Tages begeistert den Kunden, muss man so hart sagen, nicht die Quantentechnologie, sondern die neue Information und der Informationsgewinn.
Du hast jetzt den Partikelsensor schon erklärt, das wäre eigentlich so meine nächste Frage gewesen, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, sagen wir mal, Prozesse zu optimieren, was ja auch einfach ein wichtiges Thema in der Industrie ist und auch bleiben wird noch eine ganze Weile. Ihr habt ja auch schon erste Kooperationen mit Unternehmen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen, wie das eben hilft, jetzt einfach seinen Prozess ein bisschen zu optimieren oder eben Dinge zu erkennen, die man vorher vielleicht nicht erkannt hat?
Sehr gerne. Also diese Kooperationen mit Firmen, gerade in der Prozessautomatisierung, ist dahingehend wichtig. Wir sind derjenige, der Informationen bereitstellen kann. Aber zu bewerten, ob diese Informationen wertvoll für jemanden sind, das kann am Ende nur derjenige, der den Prozess automatisiert. Deswegen sind diese Industriekooperationen in dem Bereich für uns immanent wichtig. Und es geht da um ganz unterschiedlichste Optimierungen. Es geht zum Beispiel in einem Projekt darum, dass wir Bioreaktoren oder die Abläufe in einem Bioreaktor optimieren. Die Geschichte dahinter finde ich sehr faszinierend, obwohl ich echt kein Biologe bin, aber es geht zum Beispiel um die hochproduktive Herstellung von Algen. Da sagt man, Algen.
Stellen die sich nicht selber her?
Genau, stellen die sich nicht selber her. Nee, und diese speziellen Algen eben leider Gottes nicht. Die brauchen ein sehr optimiertes Ökosystem. Dann populieren die aber sehr gut. Also das heißt, stellen sich sehr gut selbst her. Und das aber zu monitoren war oder ist bis heute eine große Herausforderung. Noch ganz kurz, warum sind zum Beispiel diese Algen sehr spannend? Tatsächlich, die Geschichte hinter den Algen ist auch so, dass damals die Firma Festo auf uns zukam, original gefragt hat, könnt ihr die Happiness von Algen messen? So sagt man so, wow, ich wusste gar nicht, dass Algen happy sind, also original, ja. war ich etwas überrascht. Aber tatsächlich war das Folgende, die hatten sich eben, und das ist so ein schönes Beispiel, die hatten sich mit unserer Technologie auseinandergesetzt, die hatten dann vermutlich von mir mal einen Vortrag gesehen, wo sie gesehen haben, okay, diese Firma arbeitet daran, diese Formerkennung auf das nächste Level zu heben und haben dann für sich erkannt, wenn man die Form der Alge im Bioreaktor monitoren kann, hat man eine sofortige Auskunft darüber, ob sie sich gerade wohlfühlt und im sogenannten Teilungsstadium befindet. Und das war der Ursprung dieser Kooperation, aber weil ja die Frage war, wie kann die Industrie generell davon profitieren? Das war jetzt eben genauso ein schönes Beispiel. Wir erklären, was auf einer übergeordneten Ebene die Vorteile unserer Technologie sind und sein werden. Ein Industriepartner hat seine Probleme dahingehend verstanden und begreift, da kann ein neues Medium entstehen und dann aber in der sehr frühen Phase wieder technologische Partnerschaft gesucht, um die Erkenntnisgewinne gemeinsam zu bekommen. Weil wir haben keinen Bioreaktor, die, die den Bioreaktor haben, haben halt keinen Quantensensor. Und in Summe kann sich daraus aber eine tolle Lösung gerade beim Thema Prozessautomatisierung ergeben.
Das heißt, das Wichtige ist eigentlich eben, dass die Unternehmen das mitdenken, dass es diese Technologie dann auch geben wird und man damit gegebenenfalls gute Dinge tun kann, sozusagen.
Ja.
Ihr arbeitet ja auch nicht nur an dem Partikelsensor, sondern habt zum Beispiel auch einen Magnetfeldsensor.
Da ist wohl die eindrucksvollste Anwendung die Steuerung von Prothesen durch Muskelsignale. Was kann denn ein Magnetfeldsensor aber auch in der Industrie leisten?
Das gilt jetzt rauszufinden. Und vielleicht hier mal, also Magnetfelder ist für mich schon mal ein Paradigmenwechsel, weil ganz viele Sensoren heute basieren darauf, dass wir Strom messen. Aber Strom hat immer ein begleitendes Magnetfeld. Das weiß jeder, der mal Physik hatte in der Schule. Und das Spannende ist aber, dass das Magnetfeld, der Zugang zum Magnetfeld heute gerade bei den sehr schwachen Magnetfeldern technologisch schwer war. Ich sage aber immer auch gleich, wenn Kunden kommen und haben irgendwie ein Problem in dem Bereich, wo es heute schon existierende Magnetfeldsensoren gibt, empfehle ich immer, diese auch zu nehmen, weil die sind einfach auf einem Engineering-Level oder auf einer Produktqualität, da müssen wir ehrlich gesagt noch ein paar Jahre dran arbeiten. Was ist jetzt aber das Spannende? Wir können mit unserem Sensor unter Alltagsbedingungen, also zum ersten Mal auch in unter Raumbedingungen, unter ganz normal 35 Grad, eben diese Magnetfelder sichtbar machen, diese feinen Magnetfelder. Und da war eben der erste sozusagen Lösungsproblem für derjenige, dass Menschen diese Signale von sich aus generieren, wenn Muskelaktivitäten im Körper stattfinden. Die sind immer begleitet mit einem elektrischen Feld, also mit einem Strom, dem dazugehörigen Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld können wir dann sichtbar machen und es nutzen, um diese Signale weiter zu verarbeiten und dann schlussendlich dann Informationen bereitzustellen, mit der man Prothesen steuern kann. In dem Industrieumfeld gibt es ganz, ganz viele Ideen, die man damit haben kann, angefangen von, ich kann einen Rasenmäherroboter nur anhand des Erdmagnetfelds steuern.
Auf jeden Fall schon mal cool.
Das wäre schon mal cool. Darüber hinaus lassen sich aber weitere Use Cases auch überlegen, angefangen von Monitoring von kleinsten Strömen bei Batteriezellen. Also das heißt, man kann Fehlerströme schneller und frühzeitig identifizieren. Der Punkt ist jetzt aber wiederum der, wir sind diejenigen, die sozusagen den Sensor herstellen und wir können da ganz viele Hypothesen darüber haben, wo man diesen Sensor schlussendlich auch einsetzen kann. Ob das am Ende des Tages dann für den Kunden ein Mehrwert ist, kann schlussendlich nur der Kunde beurteilen und deswegen wieder diese Werbung. Wenn ihr gerne kleine Magnetfelder sehen möchtet, dann redet mal mit uns und wir finden gemeinsam raus, ob sich daraus jetzt eine Lösung für weitere Industriepartner findet. Wir sind von uns aus natürlich immer sehr kreativ, aber wir haben sozusagen die Lösung. Habt ihr ein Problem?
Das ist doch ein schöner Aufruf und wir hatten jetzt sehr, sehr viel Input von den ganzen drei Themen. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen, über was wir überhaupt gesprochen haben. Als erstes über dein Lehramtsstudium. Da hast du gesagt, das war eine tolle Vorbereitung auf das, was jetzt danach alles kam. Und Quant wurde ja aus einem Unternehmen herausgegründet. Das hat viele Vorteile. Trumpf ist zum Beispiel auch gleichzeitig dann der Investor gewesen natürlich. Aber man musste auch erstmal eine Rolle rückwärts machen und sich vom etablierten Unternehmen ein bisschen loslösen und eigene Strukturen finden. Bei eurem Startup sieht man jetzt auch schon ganz tolle Ergebnisse. Ihr habt jetzt auch schon eine erste Pilotlinie bei den Chips zum Beispiel. Aber die Forschung geht natürlich weiter und wir sind gespannt, was da alles noch kommt. Ein Aufruf an die Industrie ist, macht doch alle mit und beschäftigt euch mit der Quantentechnologie. Und für Quant ist es natürlich auch wichtig, Industriekooperationen zu haben, sei es bei den Magnetfeldsensoren oder um die Happiness der Algen festzustellen.
Ja, danke Anja für die Zusammenfassung. Dann abschließend noch eine letzte Frage an dich, Michael. Für HörerInnen, die jetzt von dem Thema total fasziniert sind und da vielleicht auch in dem Bereich tätig werden wollen. Welche tollen Berufe und Möglichkeiten gibt es denn in dem Bereich Quantentechnologie?
Das ist jetzt eine ganz tolle Einladung, einfach nur zu sagen, bitte guckt bei uns auf die Webseite. Etwas genereller, diese Branche, diese Industrie ist gerade im Entstehen. Ja, wir brauchen auch die schlauen Physiker, aber es braucht alle schlauen Köpfe von Marketing über HR bis hin zum Product Owner und zum Vertriebsexperten, um diese Firmen jetzt entstehen zu lassen. Und wer Lust auf diese technologische Reise hat, der ist herzlich eingeladen, da mitzumachen und seinen Beitrag dazu zu leisten. Es geht bei weitem nicht mehr nur um die Physik, es geht um alle Disziplinen eines Unternehmens.
Genau, und Quantentechnologie wird immer wichtiger werden. Deshalb vielen Dank, dass du heute zu Gast warst bei Industry Insights und uns einen Einblick in die Quantentechnologie und in deine Arbeit gegeben hast.
Sehr gerne. Ein fantastisches Interview. Danke dafür.
Gerne, hat uns auch Spaß gemacht.
Julia, magst du unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
Alles Wichtige zu Michael Förtsch, Quant und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Website produktion.de/podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights.
Wir haben zum Beispiel schon über additive Fertigung, Nachhaltigkeit in der Industrie und künstliche Intelligenz gesprochen. Hören Sie rein.
Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit der Chief Sustainability Officer von GEA.
Abonnieren Sie den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Julia Dusold
und Anja Ringel.